Das ist Orbit auf Radio Lora mit musikalischen Porträts. Am Mikrofon ist Franziska Engelhardt. Bei mir im Studio ist eine Person, die in ihrem Leben etwas Besonderes macht. Ich schaue hinter die Kulissen und spiele dazu Musik, die sie auf irgendeine Art berührt. Meinem heutigen Gast ist sicher eins klar. Er will nie in einer dunklen, verstaubten Urne landen. Er bietet darum eine positivere Alternative, nämlich Urnen in der Form von Kugeln und die in verschiedensten Farben, auch kunstvoll verzierte, zum Beispiel mit einem Eperi. In seinen Urnen steckt ganz viel Herzblut. Was seine Idee dahinter ist und wie ihn seine Kindheit zu Afrika beeinflusst hat, über das und mehr reden wir heute Abend. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Thomas Schär von urne.ch.
Guten Abend,
danke, dass du gekommen bist. Wenn man an deinem Laden vorbeiläuft, an der Zentralstrasse im Kreis 3, dann sieht man die farbigen Kugeln durch das grosse Schaufenster und die sehen fast ein bisschen aus wie Bowlingkugeln oder sonst irgendwelche Kunstobjekte, Ausstellungsobjekte. Gibt es viele gewundrige Leute, die reinkommen schauen oder fragen, was das ist?
Ja, also mir gefällt die Vorstellung noch, also Bowlingkugeln, also das heisst für mich etwas, was aus dem Leben kommt und ich habe mit diesen Objekten will, das Tabu brechen, dass es so etwas ist, was einem eben Angst macht und von dem her finde ich es positiv, wenn eben die Leute mal schon neugierig werden und im ersten Moment vielleicht gar nicht wissen, was es ist, obwohl am Schaufenster riesengroß urne.ch steht, habe ich auch schon Gespräche mitverfolgt von draussen, wo Leute dann gemeint haben, es sind irgendwelche Einrichtungsgegenstände oder eben Kunstobjekte, aber der Link zum Thema Sterben, Abschied und Tod haben sie dann manchmal noch nicht gemacht. Und erst wenn sie dann eben reinkommen und fragen, dann kann ich es ihnen erklären. Und dann sehe ich aber schon, dass viele gerade im ersten Moment kurz leer schlucken und dann fast ein bisschen überfordert sind. Und dann brauchen sie ein bisschen Zeit und dann erzähle ich dir so ein bisschen. Erzählen.
Also hast du das Gefühl, sind mehr überrascht, dass du so, sagen wir mal, locker mit dem Thema umgehst?
Ja, sicher, weil es ist natürlich ungewohnt in unserer Gesellschaft, dass man so ja, locker ist ja nicht wirklich, aber eben nicht so negativ, nicht dass es einem eben so traurig macht. Das ist ja eh schon ein schwieriges Thema. Und ich habe mir sehr viel überlegt dabei. Also es ist nicht einfach oberflächlich in dem Sinn. Also, aber gleich eine gewisse Lockerheit sollte schon ausstrahlen.
Okay, reden wir mal über die Objekte, die da drin sind. Also dort hat es eben ganz viel Farben. Also das fällt am meisten auf, die Farbenpracht. Es gibt aber auch verschiedene Formen. Und doch haben alle etwas Gemeinsames. Und das ist so ein Raum. Also das heisst, um etwas reinzutun, eine Urne, also Asche. Was sind das für Objekte? Also was sind deine Lieblingsobjekte aus dieser ganzen Kollektion, die du hast?
Also die Grundform, eigentlich, die ich am stärksten verfolge, ist eigentlich der Kreis, also Kugeln. Und das hat eben mit der Idee zu tun, dass ich wollte zeigen, dass der Tod einfach auch zu unserem Leben gehört. Also ein Kreis im Sinn von Werden und Vergehen. Und aus dieser Idee ist eigentlich auch der Name Cosmic Ball entstanden. Das ist ja dann schlussendlich mein Kreationslabel und ich nenne die Kollektion dann auch sinngemäss Cosmic Ball Collection, also etwas Kosmisches, etwas, wo Unendlichkeit ausstrahlt und eben das Werden und Vergehen symbolisiert und eben die Form der Kugel macht das eigentlich perfekt. Und in dem Sinn ist eigentlich der Ball of Love, das sind die runden, farbigen Urnenkugeln, die ich mache. Das sind eigentlich so meine wichtigsten Objekt. Und die haben aber auch dann ganz verschiedene Farben, also sehr lebensfrohe Farben, aber klar, es hat auch Schwarz dabei, es hat Weiss dabei, es hat auch solche, die dann kunstvoll noch bemalt sind dabei.
Eines davon ist eben zum Beispiel das Eperi. Das ist eine Kreation von dir persönlich.
Ja.
Und es gibt aber auch andere, wo du einen Künstler mit einbeziehst, um diese Kugeln zu gestalten.
Genau, also einerseits habe ich einfach die so wirklich ganz klar zu meiner Kollektion gehören. Und dann gebe ich ab und zu gebe ich ein Objekt raus, sozusagen. Und dann gebe ich das anderen jungen Künstlern vor allem, wo dann eigentlich wie eine carte blanche haben, wo dann das Objekt als ein Ball of Love, ein Wissen zum Beispiel, könnt bearbeiten. Also ich mache dann auch keine Vorschriften. Und da entstehen wundervolle Werke. Und ich bin ganz sicher, dass sie in Zukunft mal grosse Bedeutung werden haben. Und ich tue dann auch die Leute, die Künstler, tue ich auf eine Art versuchen zu fördern. Also ich habe für das extra noch eine Plattform lanciert und aufgebaut. Die heisst dann youngart.ch. Und dort werden dann die Künstler und Künstlerinnen auch gebührend präsentiert. Und die Urne, die sie bemalt haben, ist aber dann vor allem auf urne.ch, wird die gezeigt.
Mhm. Also das, über das reden wir sicher später auch noch. Du bist sehr präsent im Internet. Unter anderem mit dem urne.ch, aber noch auch ganz andere Projekte, die du jetzt gerade selber angesprochen hast, Young Art und noch mehr. Aber bleiben wir kurz in deinem Laden, bei deinen Objekten, bei den Urnen. Es gibt dort ja noch andere, also nicht nur so Kugeln, die eben wie Bowlingkugeln in dieser Grösse aussehen, sondern auch holzige. Du hast gesagt, das sind japanische Holz oder Namen, also von der Bedeutung her. Es gibt aber auch kleine Kugeln oder es gibt sogar so Anhängerli. Ist das effektiv gemeint, dass man die allenfalls trägt?
Ja, also das Anhängerli ist jetzt gerade, das ist ein Objekt, das ganz kürzlich jetzt entstanden ist. Das ist ja wirklich so gedacht, dass man ein bisschen Asche rein tun und das bei sich tragen könnte. Ich weiss aber nicht, ob das ja, also für gewisse Leute mag das für eine bestimmte Zeit ein Bedürfnis sein, aber ich denke, es ist dann eher auch wichtig, dass man auch irgendwann loslassen kann und kann Abstand nehmen von dem Ganzen. Also ich denke, das ist einfach für eine Übergangszeit und aus dem aus ist eigentlich die Idee entstanden, die Anhängerli zu machen. Wir können aber auch symbolisch etwas in den Hohlraum rein tun, wo es könnte ein Briefli sein oder ein besonderer Gegenstand oder könnte sogar ein Testament sein. Also ich arbeite ja auch ganz stark mit dem Symbol, mit der Symbolik in diesem Themenkreis. Mhm. Du hast vielleicht am Anfang, wenn ich noch ganz kurz auf das zurückkomme, hast du noch von dem Okyu geredet, also vom Würfel. Das ist ein japanischer Name, Mokyu. Das ist eine Verbindung zwischen Holz und Ewigkeit. Und ich arbeite viel mit so Namen, die noch eine tiefere Bedeutung haben. Und ich habe verschiedene japanische Namen. Also jedes Objekt hat einen eigenen Namen. Also von dem her bekommt es auch wie eine Geschichte und eine Identität. Das ist mir ganz wichtig bei diesen Objekten. Also ich mache keine No-Name-Objekte, die keine Geschichte, keinen Hintergrund, keine Kultur haben.
Mhm. Und die kann dann jeder selber weiterführen oder auch übernehmen, die Geschichte, die du diesen Objekten gibst?
Ja, auf jeden Fall, hoffentlich, ja. Und das gehört ja zu unserem Leben, dass eben Geschichten entstehen und weiterentwickelt werden. Und ich tue eigentlich nur so wie eine Idee aufzeigen, einen möglichen Weg. Und ich habe auch ein Objekt, das heisst Yobushi. Das ist auch japanisch und heisst erzählte Geschichte. Und eben durch das, dass dann noch ein Mensch reinkommt und eine ganze Familie, die sich erinnert an den Mensch. Also es gibt immer eine grössere Geschichte und es ist auch sehr ein bedeutendes Objekt. Es ist die letzte Hülle von einem Menschen, eigentlich das letzte Kleid sozusagen. Und ja, da werden auf jeden Fall Geschichten geschrieben. Mhm. Ich halte von dem her auch so einen Spruch bei mir auf meiner Webseite auf cosmicball.com. Und der ist mir ganz wichtig. Also da habe ich irgendwann immer mal aufgeschnappt. Ich weiss nicht mal mehr wo und wie. Und der heisst «History is made and never bought». Also ja, das ist irgendwie sehr programmatisch für mein Arbeiten.
Mhm. Über das Arbeiten und wie du draufgekommen bist, auf das komme ich gerne zurück nach deinem ersten Lied. Und das haben wir so ausgewählt, dass es zu deinem jetzigen Arbeiten passt. Und zwar ist das ein Lied von Jet, wo heisst Eleanor. Und was noch sonst hat das Lied für eine Bedeutung für dich?
Also, es ist einfach eines von meinen absoluten Lieblingsliedern, mein wichtigstes Lied. Ich könnte es Tag und Nacht hören. Es ist von mir aus gesehen perfekt, weil es ist ehrlich, es ist einfach, geradlinig und trotzdem sehr vielschichtig. Und ich bekomme immer irgendwie Hühnerhaut dabei, wenn ich es höre. Thank you.
Du hörst Orbit auf Radio Lora mit musikalischen Porträts und mein heutiger Gast ist der Thomas Schär. Der hat ganz viele Urnen, spezielle, farbige. Unter anderem, da kommen wir dann noch darauf zurück, was für sonstige Projekte er noch am Laufen hat. Jetzt aber, Thomas, reden wir noch mal weiter über die Urne. Irgendwann ist die Idee gekommen, dass du das könntest machen. Und das ist nicht daran gelegen, weil du irgendwie einen tragischen Todesfall gehabt hast und gefunden hast, dass ich niemandem zumuten. Wie ist das passiert?
Ja, genau. Es ist wirklich bei so einer recht wohlbehüteten Umgebung in dieser Zeit. Also es hat alles gestummen. Ich habe keine Probleme gehabt, keinen Todesfall in der Familie zum Glück und auch nicht eigentlich im Freundeskreis. Es war wirklich ein Zufall gewesen, was dort passiert ist. Also im wortwörtlichen Sinn, es ist etwas, was mir zugefallen ist. Ich bin eigentlich an der Art Basel gewesen. Das ist irgendwie, ich weiss nicht, 96 dort rum gewesen. Und sind wir zurückgelaufen. Mit einem Kollegen zusammen bin ich unterwegs gewesen. Und wir sind dann per Zufall an einem Bestattungsinstitut vorbeigelaufen und haben so dort ins Schaufenster rein geschaut. Und das ist so sehr, sehr beeindruckend gewesen für uns, aber eher im negativen Sinn. Also wir sind völlig deprimiert gewesen, als wir das angeschaut haben. Und haben dann so, ja, ich habe dann mehr so im Spass zu meinem Kollegen gesagt, du kannst dir vorstellen, mal so zu enden, so in einem Topf, innen, so lieblos. Oder? Und ja, dort ist eigentlich die Idee entstanden. Dort habe ich irgendwie dann wie das Bedürfnis gehabt, dann mal nachzugehen. Ich habe angefangen recherchieren und habe dann wirklich schnell gemerkt, dass es wirklich ein ziemliches Brachland ist mit dem Thema Urne. Also, dass sich da fast noch niemand richtig ernsthaft über längere Zeit dran gewagt hat. Und daraus ist eigentlich dann der Entschluss gefasst worden, dass man das besser machen könnte und dass man da etwas Zeitgemäßes entwickeln will. Und dann sind dann ziemlich bald so die ersten Urnenobjekte entstanden, wo eben versucht haben, den heutigen Zeitgeist auch zum Ausdruck zu bringen.
Und ist jetzt da auch, also du hast da auch eine gewisse Marktlücke entdeckt. Hast du dir auch vielleicht vorgestellt, dass du viel Geld kannst machen damit?
Ja, schlussendlich viel Geld machen, ja, das ist, im Hinterkopf ist das natürlich immer eine schöne Idee und ein schöner Gedanke, das werde ich gar nicht verlügen. Also ich mache das Projekt auch nicht einfach der Kunst willen, sondern das erklärte Ziel ist von Anfang an gewesen, dass ich mir irgendwann einen Lohn kann zahlen kann, dass ich von dem kann leben kann und ich habe es von dem her auch ganz sorgfältig aufgebaut, aber die Initialzündung ist nicht aus diesen Überlegungen passiert. Das ist wirklich ein Kunstprojekt gewesen in dem Sinn. Es ist gewesen, dass man sich für die Grenzen auch interessiert. Also der Übergang nebeneinander ist eine Grenzsituation vom menschlichen Leben. Und es hat sehr viel Potenzial, das ganze Thema. Und es ist sehr ein ganzheitliches Thema, sehr vielschichtig. Und ich sehe es mittlerweile wirklich als gesamtes Kunstprojekt an, wo eben nicht nur Design und Gestaltung beinhaltet, sondern aber auch sehr viel kulturelle Aspekte und gesellschaftliche Aspekte. Ich habe Leute, die zu mir kommen, die mir ganz viel erzählen und ich erfahre viel von denen. Und von dem her ist es wirklich absolut spannend. Ja.
Also von dem Gesamtkunstprojekt, aber das ist eben auch durchaus dann funktional. Und über die Funktionalität würde ich auch noch gerne reden, wie die effektiv gemacht wird. Also das sind ja doch relativ schwere Kugeln oder sonstige Objekte und die sind gemacht aus edlem Material, wo du lange daran herumgetüftelt hast. Oder? Das ist auch ein Produkt von dir, weil du bist ja konzeptionell hinter dem Ganzen.
Ja, ich bin von einer Art, wie soll ich sagen, Materialforscher oder so, also auf eine Art auch Architekt, also das interessiert mich, also die ganze Materialität und ich tue sehr lange überlegen an einem Objekt, bevor es überhaupt erste Formen annimmt. Und ja, also die Funktionalität ist schon bei allen Objekten, die ich mache, sehr ausgereift und absolut perfekt und so, aber ich will die Funktionalität bei diesem Thema und bei diesem Objekt gleich absolut in den Hintergrund stellen. Also ich habe ja eben gerade das Ganze umgedreht. Früher hat man die Objekte einfach, finde ich, oder das war meine Beobachtung, eher lieblos und nur funktionell gemacht, also als einfach als Gefäß, als Transportbehälter, jemanden rein tun und versorgen. Und eben ohne Geschichte, ohne Kultur, das ist irgendeinmal vor etwa 200 Jahren oder so, muss das wie verloren gegangen sein, die Idee, dass ja das wirklich etwas ist, was ein Mensch repräsentiert. Und das wollte ich wieder aufgreifen, also etwas Würdevolles machen, etwas, was mit Liebe gemacht ist, also das Thema eben do it with love. Übrigens kommt mir gerade so nebenbei noch in Sinn, das ist ein Spruch, der bei mir jetzt gerade im Atelier hängt. Das hat der Frank Baudin, der vom Art Directors Club, hat so Creative Imperatives gestaltet und der hat das dann formuliert, do it with love. Und das korrespondiert eigentlich auch mit meinem Ansatz. Also alle Objekte, die ich mache, sollen den Anspruch eigentlich erfüllen, dass sie wirklich mit Liebe gemacht worden sind, dass mit Wertschätzung und auch hier in der Schweiz handgefertigt sind.
Mhm. Und das eben dein Hauptprodukt heisst eben ja, Ball of Love. Also Liebe heisst für dich in dem Fall mehrere Sachen. Also du machst es sogar mit Liebe. Und nicht nur, dass dann die Person mit Liebe noch in die letzte Hülle soll, oder?
Genau, also der ganze...
Alles miteinander.
Alles miteinander ist absolut wichtig. Also der ganze Prozess soll auch unter dem Imperativ stehen, also mit Liebe gemacht sein, weil es geht ja schlussendlich um einen Mensch, wo dann dort so wie sein letztes Daheim hat und seine letzte Hülle. Und das muss wirklich, finde ich, mit Liebe gemacht sein. Und den Angehörigen ist das auch sehr wichtig und die merken das auch und die schätzen das eben auch. Also die Wertschätzung, die die Objekte eben zum Ausdruck bringen.
Mhm. Und die Angehörigen, die kommen, also die erzählen dir das vermutlich dann, also dass du das weißt. Auf deiner Homepage gibt es auch Reaktionen von Leuten, wo dir, ja, viel positive Energie zurückgeben auf deine Arbeit. Jetzt aber ganz konkret, wie funktioniert das? Also jetzt habe ich eben einen Todesfall und komme in deinen Laden und suche mir vom Gestell eine Kugel aus.
Ja, also in den meisten Fällen kommt ja halt wirklich eine Trauerfamilie zu mir. Also eine ganze Familie oder halb eine Einzelperson. Und ich versuche dann einfach herauszufinden, wie Bedürfnislage ist. Also was ich versuche auch die richtigen Fragen zu stellen. Ich finde es ganz schwierig in dieser Situation. Und ich versuche dann herauszufinden, was für ein Mensch ist das gewesen. Was könnte zu dem passen. Und versuche einfach zuzuhören. Und es entwickelt sich meistens ganz von alleine, so eine Eigendynamik. Also, und die Leute merken dann schon, welches Objekt am besten passt. Und dann muss ich nur noch ein bisschen erklären und beraten. Und, ja.
Und dann wird die Person kremiert, verbrennt. Und dann bringst du die Urne dorthin? Oder wie wird denn kommt denn die Asche dort rein? Oder wer entscheidet, wie viel von dieser Asche dort rein kommt?
Ja, also der ganz konventionelle Weg könnte sein, dass ich es dann sogar persönlich ins Krematorium Nordheim bringe, hier in Zürich. Oder ich schicke sie neu mehr her und die Familie bringt es dann dort hin, wo sie hin muss. Und dann, ja, kommt, wie die Person wird kremiert, also eingeäschert. Und die Asche kommt dann in das Objekt rein, also in die Kugel, in den Ball of Love, in die Urne rein. Und dann können sie die Angehörigen wieder abholen im Krematorium oder es wird ihnen zugestellt. Aber neben dem konventionellen Weg, würde ich jetzt mal sagen, gibt es ja ganz verschiedene andere Möglichkeiten noch. Und, da gibt es eigentlich fast keine Grenzen, also wie man damit umgeht. Hier in der Schweiz ist man ja ganz frei, wie man mit Resten umgeht. Da gibt es Familien, die einen Teil der Resten noch aufteilen wollen, also noch anderen Familienangehörigen zur Verfügung stellen oder in ein anderes Land mitnehmen. Oder mit den Urnen noch immer herreisen und dann die Asche ausstreuen. Und dann ist es vielleicht wichtig, dass es eben ein Urnenobjekt ist, das einen Verschluss hat, den man auf- und zutun kann. Und dann, wenn sie zum Beispiel ausgestreut ist, finde ich die Idee noch schön, dass man könnte dann auf dem Ball of Love, auf dem Deckel, das ist aus Edelstahl, ist das Deckelelement, könnte man dann zum Beispiel Koordinaten eingravieren, also wo die Asche ausgestreut ist. Und dann ist schlussendlich das Objekt wirklich nur noch eine Hülle, also ein Symbol, etwas, das ganz fein noch anzeigt. Das ist mal, da war mal jemand gewesen. Und man kann dann eben auch anhand von diesen Koordinaten könnte zum Beispiel dann nachkommen, später mal eine Reise machen und dorthin gehen und dann sich an die Person wieder erinnern. Also von dem her versuche ich einfach so ein bisschen verschiedene Ideen zu skizzieren, aufzuzeichnen und die Leute eigentlich zu ermutigen, eben neue Wege zu gehen und nicht so das 0815-Triste zu machen, wo man bisher eigentlich vielmals halt dann gemacht hat, weil man so ein bisschen gefangen war in diesen bisherigen Konventionen.
Die Idee, die sind ja gewachsen, die Ideen in dir, weil 1996 hast du angefangen. Hat es auch Leute gegeben, die das dann zum Beispiel effektiv so umgesetzt haben oder die dir das gesagt haben, dass sie das gemacht haben? Oder ist das einfach eine Idee, die du hast, die du schön würdest finden, wenn das Leute würden machen, jetzt gerade mit diesen Koordinaten?
Ja, das ist noch... Ist noch vielschichtig, das Ganze. Also, die meisten Ideen sind wirklich von mir, weil ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als an diesen Urnen umstudieren. Und das mache ich wirklich mit Herz und Seele. Also, es ist wirklich mein Ding, oder? Und von dem her entstehen natürlich schon viele Ideen, wo andere Leute gar keine Chance haben, auf die Ideen zu kommen. Und ich habe ganze Ordner noch bei mir im Atelier, die darauf warten, also, wo ich Ideen sammle, wo ich hätte noch für 20, 30 Jahre Projekte in der Pipeline. Also, ich will das nie können umsetzen. Der andere Punkt ist, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich tue manchmal mit Leuten reden und die erzählen mir dann etwas oder tue mir wirklich auch Ideen mitgeben. Und das ist manchmal also fantastisch, ja, brillant, weil die bringen es dann auf den Punkt, also sehen dann gewisse Zusammenhänge noch. Und so sind sicher 2, 3 Projekte entstanden oder weiterentwickelt worden. Ja.
Von Kunden.
Ja, wo Kunden mir geholfen haben oder auch wollen haben, dass ich das an dem in die Richtung so weiter schaffe, ja.
Gut, lassen wir dein nächste Stück, wo auch oder wo vielleicht eher zu der Entstehungsgeschichte passt von deinen Kugeln. Und zwar ist das von der Electric Light Orchestra Mr. Blue Sky. Warum ist das? Wieso gehört das dazu?
Ja, es ist einfach so eine ganz positive Welt, die da transportiert wird. Also so ein Aufstellerlied, finde ich. Und ich habe das während meiner Jugendzeit, also so mit 80er Jahren, sehr viel gelost. Und es ist so eine heile Welt gewesen, wo ich dort drin gelebt habe. Sehr positiv ist das Ganze und sehr futuristisch auch. Also es hat auf dem Plattencover von der Electric Light Orchestra hat so ein UFO drauf, wo ganz farbig ist und die Musik ist ziemlich pompös, opulent, vielschichtig und sehr zukunftsgerichtet.
UFO gibt es ja zum Beispiel auch als Urne in deinen Gestell.
Ja, im weitesten Sinn kann man bei gewissen Objekten auch als
UFO. Nein, UFO nicht, stimmt nicht ganz. Ja, das ist jetzt falsch. Ja, mehr einfach Planet.
Ja, genau. Das Universum, der Kosmos.
Genau,
ja.
Ist ein bisschen weit hergeholt gewesen.
it's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody's smiles at you.
Ganz, ganz, ganz leichte Musik zu einem doch eigentlich schweren Thema. Zumindest würden wir das einmal so meinen oder behandeln wir das so in unserer Kultur. Der Tod und Urne. Wenn man ja schon tot ist, wieso ist dir die letzte Hülle so wichtig?
Das ist eine gute Frage. Also wegen dem Symbolgehalt halt und weil niemand wirklich weiss, was nachher passiert, wenn wir tot sind. Also im schlimmsten Fall ist es wirklich einfach dunkel und nichts ist mehr da. Also, aber das hoffen wir ja alle nicht. Und niemand kann sagen, wie es wirklich ist. Und vielleicht gibt es ja gleich etwas anderes. Und ich glaube jetzt eher eben an etwas Positives, dass irgendwie die Energie, die wir in uns mittragen, wo jeder Mensch in sich innen hat, dass die nicht einfach ausgelöscht werden. Es gibt, glaube ich, sogar so eine physikalische, so eine Theorie, Physiktheorie, wo das besagt, dass man eben keine Energie kann vernichten. Also jede Energie bleibt auf irgendeiner Form bestehen. Also der Mensch hat ja Energie, also die Energie bleibt irgendwann bestehen. Und es kann irgendwann im Weltraum sein. Oder ja, da könnte man jetzt anfangen, darüber philosophieren. Und, aber eben, um das Positive zum Ausdruck zu bringen, ist es mir eben ganz wichtig, dass man einen würdigen Schlusspunkt setzt. Und das wäre eben dann die Hülle, die Urne, das letzte Kleid, und die erinnert ja an einen Menschen. Und der Niklas Meyerberger, der Journalist, der hat ja mal gesagt, jemand ist erst gestorben, wenn sich niemand mehr an ihn erinnert. Und eben so, mit so einem Objekt kann man eben auch zusätzlich, finde ich, helfen, auf eine besondere Art jemanden in Erinnerung halten. Mhm. Und das ist auch Kultur dann.
Mhm. Jetzt, wenn bei dir jemand stirbt, in deinem Umfeld, wo der lieb war, könntest du dir vorstellen, dass dann so eine Kugel bei dir mit der Asche drin effektiv in der Stube im Büchergestell wirst?
Ja, also beim ganzen Konzept ist es natürlich immer wichtig, gesehen für mich, dass ich mir selber das vorstellen kann. Ich mache nichts, kein einziges Objekt steht bei mir, das ich mir nicht vorstellen kann, also wo ich mich nicht damit identifizieren kann, dass ich mit dem umgehen könnte auf eine Art. Wie das genau passiert, das ist eben von Person zu Person anders. Ich kann mir vorstellen, dass es bei mir jetzt vielleicht mal eine bestimmte Zeit in der Nähe könnte sein, dass ich das wette, ganz nahe bei mir in der Wohnung. Aber ich denke, es gibt verschiedene Phasen, dass man vielleicht eben auch, und ich finde, das ist auch gut, dass man dann auch mit der Zeit weiter weggeht. Also, dass man, ich kann das Objekt ja auch transportieren, wir können es dann ein bisschen weiter raus tun, also zum Beispiel in den Garten raus. Mhm. Und der ist immer noch in der Nähe von einem, aber man hat schon eine gewisse Distanz und man kann dann auch irgendwie wie loslassen. Das muss man ja auch können. Also, wenn man weiterlebt, ja, man muss ja sich auch können lösen, irgendwie das verarbeiten. Und noch später könnte das Objekt dann auch zum Beispiel auch auf einen ganz konventionellen Friedhof gehen. Wobei auf einem Friedhof, finde ich, da gibt es eben auch noch sehr viel Nachholbedarf bezüglich Konzeption und Gestaltung. Und ich habe verschiedentlich versucht anzuregen, dass zum Beispiel Kolumbarien, das sind urnenische Wände, wo man eben Urnen kann reinstellen, aber die sind bis jetzt eben auch noch recht stiefmütterlich behandelt worden. Also sprich, wie vor 200 Jahren sehen die aus und ich konnte initiieren oder können anregen, dass zum Beispiel auf dem Friedhof Seelfeld, dass dann das Kolumbarium, das dort existiert, dass man das transparent gestaltet hat. Also das hat jetzt in einer Reihe, in einem Segment hat das Glasscheiben, teilweise auch farbige Scheiben und dann steht Turnen hinter dieser Scheibe, also in diesem Raum, und man sieht, durch die Scheibe sieht man das Objekt. Und von dem her macht es eben auch Sinn, dass es eine besondere Urne ist, die drin ist. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann so eine Urne schlussendlich so noch immer hin tut.
Mhm. Also sicher nicht auf ein Grab stellen, sonst wäre sie dann nicht lange dort. Wahrscheinlich.
Vielleicht, ja. Aber wieso nicht auf ein Grab? Wir können es so
anmachen.
Fixieren oder integrieren. Das ist auch schon gemacht worden, übrigens, ja.
Also du bist, also der Trend ist ja auch ein bisschen in dem Moment, merkt man in der Schweiz, dass es so ein bisschen auf Gemeinschaftsgräber geht, es ist günstiger und ja, man kann, viele Leute denken vielleicht, das kommt nicht drauf an. Du bist kein Fan von dem wahrscheinlich.
Ja, also ich spüre einfach manchmal raus in diesen Gesprächen, wenn ich mitbekommen habe, dass es jemand so gemacht hat, dass vielmals die Person, die das will, einfach auch den Gedanken hat, dass sie niemandem mehr will, zur Last fallen. Also so der einfachste Weg und eben wirklich niemandem zur Last fallen. Und ein Gemeinschaftsgrab, also ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber für mich ist es noch schwierig zu einordnen. Es hat wieder so etwas Funktionelles irgendwie auf möglichst kleinem Raum, möglichst viele Leute. Es ist fast schon nahe bei einem Massengrab, finde ich. Und ich bin auch schon mal dabei gewesen, bei einer Beerdigung, die so passiert ist und das ganze Ritual, das dazu gemacht wird, also die Urne, die dann jeweils verwendet wird, das ist einfach so ein Abfüllen so in ein Loch dann gewesen. Und also ich habe es relativ, es ist mir nicht sympathisch gewesen, ich habe mich nicht können anfreunden mit dieser Idee von der Gemeinschaftsgräber.
Wie würdest denn du ganz konkret Ende. Das hast du wahrscheinlich mit deiner Frau, du bist verheiratet und hast zwei Kinder, hast du wahrscheinlich mal besprochen. Hast du zum Beispiel eine Kugel, die du dir schon zurechtgelegt hast? Eine Lieblingsurne?
Ja gut, es entstehen aber immer wieder neue, von dem her ist es schwierig für mich, mich festzulegen. Aber ich habe es schon auf der Website, also auf urne.ch selber schon sogar publiziert. Also wenn man ein bisschen schauen kann, ganz weit hinten ist es platziert, also wie ich es mir könnte vorstellen, die Geschichte. Also es wäre eigentlich so, dass es immer eine Pink Ball of Love, das ist irgendwie so halt mein Lieblingsobjekt, weil ich mit dem in der ganzen Welt schon umgereist bin und das hat eben schon ganz viele Geschichten erlebt und wegen dem könnte ich mir das noch gut vorstellen und dann könnte es sein, dass man mit dem nach dorthin reist, wo ich auf die Welt gekommen bin, das ist in Malaysia auf der Insel Borneo und dort an einen besonderen Strand geht, Tip of Borneo, und dort die Asche wird ausstreuen zum Beispiel und eben dann kommt wieder die Idee mit den Koordinaten, die man dann könnte eben auf dem Deckelelement drauf gravieren und dann kann die Urne dann wieder zurückgehen, der Ball of Love, und wäre dann einfach so ein Erinnerungsobjekt, das an mich erinnert. Und gleich ist meine Asche noch immer, ja, im Meer oder im Universum befreit auf eine Art. Wobei ich muss sagen, sie ist auch sonst wie frei, weil Ball of Love-Objekte haben so ganz eine spezielle Einrichtung noch. Sie haben so, es ist zwar etwas Technisches, aber sie haben so wie ein Übergangsstück, also so ein Luke, sage ich dem, wo eben ermöglicht, dass, also eben mit der Idee arbeiten, dass man nicht so eingeschlossen ist, also dass eine Verbindung nach aussen weiterhin besteht.
Also dass man sich das nochmal richtig vorstellen kann, das ist eine Kugel und unten dran gibt es wirklich ein so massives, ein ganz schweres Scharnier aus Edelstahl und das kann man dann eben aufdrüllen und dort rein könnte man dann die Tasche füllen und wieder zumachen und das sieht man dann nicht, weil die steht dann gut auf dem Platon quasi. Zu der pinkigen Ball of Love, da gibt es wirklich im Internet diverse Fotos, die hast du schon sicher in Amerika viel rumgeschleppt und eben, es gibt schöne Fotos, urne.ch kann man da anschauen. Und zu deiner Vergangenheit beziehungsweise zu deiner Herkunft, da würde ich gerne als den Nächstes schwätzen und jetzt dein nächstes Lied spielen. Das ist vom Johnny Cash «Solitary Man», wo dir sehr wichtig ist. Wieso?
Ja, das bringt jetzt eben im Gegensatz zum vorhergehenden Lied so die Tiefe und die Vielschichtigkeit wieder zurück und hat vielleicht auch dann mit meinem Alter wieder zu tun. Also Johnny Cash ist einfach so, ist einfach extrem tief geht das Ganze und ich liebe die Musik extrem. Also ich könnte die, ja, ich lasse die sehr oft. Es bedeutet mir sehr viel.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Du hörst Orbit, das ist Radio Lora 97,5 MHz. Heute als Gast ist der Thomas Schär, alias Cosmic Ball. Und wir reden über seine Alternativen zu diesen alten, schweren, holzigen Urnen. Und gehen jetzt aber ein bisschen zurück, wo du hergekommen bist. Du bist nicht in der Schweiz aufgewachsen, sondern, wie du vorher angetönt hast, zu Malaysia oder Borneo. Also da hat es ganz, ganz andere Ecken von der Welt. Und später bist du noch in Kamerun gelandet und dort dann hast du bis 7 gelebt. An was ist das gelegen?
Ja, also ich bin Malaysia, Borneo auf die Welt gekommen, weil meine Eltern dort gearbeitet haben. Die haben verschiedene Entwicklungsprojekte haben sie aufgebaut und geleitet, so im landwirtschaftlichen Bereich. Und durch das sind wir dort in Sabah, Kudat auf der Insel Borneo gesehen, wo ich auf die Welt gekommen bin. Und ja, das war sicher eine wichtige Zeit für mich, im Unterbewusstsein wahrscheinlich. Also ich habe irgendwie noch ganz viele Erinnerungen auch an die Zeit. Und dann mit 4 sind wir dann nach Kamerun weitergegangen. Also meine Eltern haben dann dort weitergearbeitet, auch wieder so ein Projekt geleitet. Und in Kamerun bin ich gesehen bis 7. habe dort auch noch ein Schuljahr sogar erlebt und dann sind wir zurück in die Schweiz gekommen. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine andere Kultur, eine Art Kulturschock gewesen für mich am Anfang. Also bin ich wirklich so in einer ganz anderen Welt wieder gewesen und habe mich da wieder neu müssen orientieren. Aber rückblickend finde ich, ist das sicher sehr bereichernd gewesen, das Ganze, dass ich da so verschiedene Kulturen habe können miterleben in der Kindheit auch schon.
Die Kultur hat wahrscheinlich auch Einfluss gehabt auf das jetzige Denken, auch was mit dem Tod zusammenhängt. Also, wie hast du das dort erlebt?
Ja, ich denke, es hat mir vor allem eine andere Perspektive gegeben oder vielleicht auch den Mut gegeben, das hier in Europa grundsätzlich einfach zu hinterfragen, weil ich eben das ganz anders erlebt habe als in Afrika vor allem. Also da geht man ganz anders um mit dem Tod. Also da ist einfach auch viel mehr integriert im Leben. Also da ist nicht so tabuisiert wie bei uns. Und man hat in dem Sinne auch nicht so Angst davor. Und ja, es gibt ja auch den Animismus dort in diesen Ländern. Also die Idee, dass alles irgendwie beseelt ist und mit dieser ganzen Ahnenwelt auch. Und das bekommt eine ganz andere Dimension, das ganze Thema.
Hast du zum Beispiel so Ritual miterlebt?
Ja, die habe ich auch miterlebt. Die Abschiedszeremonien, die dort gefeiert worden sind. Und ja, das ist aber schon ganz anders, wie das gemacht wird und hat auch ganz eine andere Bedeutung. Also manchmal habe ich schon, also auch fast in unserem Sinn, habe sehr übertrieben fast. Also da muss eine Familie nachher wirklich auch leiden darunter, weil sie so viel ausgeben für eine Beerdigung. Also das sind nicht ein paar tausend Franken vielleicht wie bei uns, also oder ein paar hundert Franken, sondern ein paar Monatslöhne bis zu einem Jahreslohn, den man da ausgibt für so eine Feier. Und das muss natürlich dann die Familie irgendwie tragen und kann dann schon eine Belastung sein. Oder
und was ist denn so teuer, das Fest, das es rundherum gibt? Oder was ist so teuer dran?
Aber sie geben dem Ganzen ein anderes Gewicht. Ja, das ganze Fest und die ganze Verabschiedung. Und also in Ghana zum Beispiel machen sie ja so die grossen Särge, wo dann irgendwie den Beruf von dieser verstorbenen Person symbolisieren. Mhm. Also irgendwie bis zu den Spritzen. Also wenn jemand im Gesundheitswesen gearbeitet hat, also ganz abstruse Sachen und dann wirklich überlebensgross. Und das sind einfach sehr teure Objekte und eben sehr viel Handarbeit dahinter, die auszahlt sind.
Bist du denn dort in Kamerun in einer ländlichen Region in die Schule oder hast du dort in der Stadt gewohnt?
Das war eher eine ländliche Region, also wo ich gelebt habe, vor allem in Kumba. Ich hatte dort auch wirklich viel Kontakt gehabt mit der Landbevölkerung. Also wenn ich so alte Fotoalben anschaue, finde ich es selber immer wieder lustig. Also wenn ich mich gesehen mit der Lokalbevölkerung, also wirklich so unterwegs war und mit denen spielen, das sind einfach meine Kumpane gewesen. Ich habe dann sogar die Sprache geredet, also ich habe Pidgin geredet, den Dialekt, also ich habe das fliessend können. Leider habe ich das wirklich verlernt, dass also ich müsste es wieder auffrischen. Aber ja, das war eine prägende Zeit.
Und auch, also da warst du Exot, aber das hast du wahrscheinlich dann gar noch nicht so richtig realisiert, oder? Hast du dich dort eins gefühlt mit den Leuten? Oder hast du gemerkt, dass du anders bist?
Ja, Exot bin ich auf eine Art schon gewesen. Aber die Hautfarbe halt schon. Also ich weiss, wenn ich mit dem Vater unterwegs war, wenn wir in ein Dorf gekommen sind, ist uns immer eine Horde Kind noch gerönt und dann noch mehr, als das heute vielleicht passieren würde. Und dann sind wir einfach White Man gerufen worden und so. Und das ist dann noch speziell gewesen, aber vielleicht, ich mache jetzt auch wieder etwas Spezielles und muss das irgendwie auch aushalten, so ein bisschen am Rand stehen manchmal. Also es ist ja nicht unbedingt das Thema, wo man sich gerade auf Anhieb neue Freundschaften mit, weil es beängstigt eben gleich immer noch viele Leute im ersten Moment und vielleicht hat man die Erfahrung irgendwie auch so ein bisschen, soll ich sagen, Kraft geben, so etwas eben auch ein bisschen auszuhalten und das, ja.
Und bist zurückgekommen nachher in die Schweiz und an deinem Dialekt, da kann man ja nicht wirklich bestimmen, wo du nachher gelebt hast nach Sydney. Also ist auch eine kleine Schweizer Reise hinter dir.
Ja, genau. Also mein Dialekt ist sicher so ein bisschen eine Mischung zwischen zwischen Aargau, da bin ich auch mal gesehen, dann Baseldeutsch und die längste Zeit vielleicht in Solothurn. Mein Vater ist Berner, von dem her hat es so eine Mischung gegeben. Jetzt bin ich aber seit 98 hier in Zürich und meine beiden Kinder, mein Sohn und meine Tochter, die tun wirklich so richtig Zürichdeutsch reden. Das
breite Zürichdeutsch.
Ja, genau, genau.
Wir hören doch ein Lied, das zu deiner Zeit zu Afrika passt. Da hast du ausgewählt African Jazz Pioneers, The Woodpecker. Das hast du dort wahrscheinlich noch nicht gehört.
Nein, aber das habe ich ausgewählt, weil das einfach so Afrikas, afrikanische Lebensgefühl repräsentiert. Die Unbeschwertheit, die Lebenslust. Ja.
Thomas Scher, von deiner Kindheit in Kamerun gehen wir jetzt zu deiner Jugend in der Schweiz. Du hast mal ganz eine andere Idee gehabt. Nämlich, ja, das passt jetzt auch gerade zu dem Stück. Du hast wollen Musiker werden, in der Jazzschule angefangen und dann aufgehört. Ja, wieso hast du es nicht durchgezogen?
Ja, tatsächlich. Das war so meine andere grosse Leidenschaft. Also ich habe Tenorsaxophon gespielt und hatte einen fantastischen jungen Lehrer gehabt, der dann aber leider ziemlich jung verstorben ist. Und ja, ich bin dann an der Jazzschule von Luzern, habe dort angefangen. Und also, es ist fantastisch, Tenorsaxophon zu spielen, also vor allem Jazz und so John Coltrane als grosse Koryphäe. Aber ich habe mir dann irgendwann eingestehen, dass ja, das ist eben auch wieder das Universum für sich und ist extrem schwierig, dort ganz aufzukommen. Und das wäre eben schon mein Anspruch gewesen. Also ich bin dort eben schon ein bisschen, wie soll ich sagen, extrem. Also wenn ich etwas anfangen machen, wollte ich wirklich das so gut machen, dass ich wirklich zuvorderst vorher kann mitreden, mitmachen und auch etwas zu sagen haben, dass ich merke, dass ich zu den Besten gehöre in diesem Feld. Das ist schon ein Anspruch, den ich halt habe. Und wegen dem habe ich dann, glaube ich, aufgehört. Aber es heisst nicht, dass ich irgendeinst wieder führen nehme und so mehr einfach für mich und als Meditation ist übrigens ein fantastisches Instrument für zum Meditieren und der Sound kommt so zurück zu einem, wenn man an der Wand spielt und die Vibrationen, das ist alleine schon einfach sehr bereichernd und befriedigend.
Mhm. Du hast immer schon weiter geschaut, was ich da... Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, darum probiere jetzt das noch kurz zu fassen, den Schluss von der Sendung, aber du hast immer wollen, du hast früher geschaut, du hast zum Beispiel schon früh Domains besetzt. Was ich einen interessanten Fakt gefunden habe. Zum Beispiel, du hast den Bundesplatz.ch, Paradeplatz.ch unter dir. Was hast du dabei gedacht? Also, die tust du jetzt bewirtschaften und die hast du. Und da gibt es wahrscheinlich Leute, die dich gerne hätten.
Ja, und schlussendlich sollen sie schon am Ziel dienen, dass sie Urne.ch bekannt machen und stark machen. Und eben das andere Projekt, das ich noch erzählt habe, youngart.ch. Also ich tue die Kunst dann virtuell eben auch am Paradeplatz, an bester Lage, am teuersten Platz virtuell im Netz eben zeigen. Und durch das kann ich den Künstlern, die ich repräsentiere auf youngart.ch, kann ich wirklich etwas bieten, wo einzigartig ist. Also ich würde sagen, weltweit einzigartig. Und ja, solange ich nicht gerade am Verhungern werde sein, will ich die Plätze nicht verkaufen, obwohl ich schon einige lukrative Angebote bekommen habe für die.
Wenn man jetzt zulässt, hat man vielleicht das Gefühl, ja, du bist jetzt ein reicher Künstler, der da eben das Geld aus der Tasche zieht von den Leuten. Das ist jetzt aber nicht unbedingt so. Du lebst, so wie du mir gesagt hast, eher auf kleinem Fuß in einer Blockwohnung. Und du musst auf viel verzichten. Und trotzdem hast du das Gefühl, zum Beispiel ein Ding, was du mir gesagt hast, eben, du würdest auch gerne einmal einfach um 5 Uhr den Laden dicht machen, ein Bier trinken. Und so wie andere halt, so viele, die angestellt sind, das kannst du nicht. Was hast du das Gefühl? Zum Beispiel auch, hast du das Gefühl, es geht noch weiter? Auch, was mir aufgefallen ist, all deine Namen sind Englisch. Eben Ball of Love ist aber nur das eine Beispiel. Hast du das Gefühl, vielleicht gibt es mal noch eben internationales Potenzial?
Das ist schon jetzt da. Also mit youngart.ch, das ist ein Name, wo man in New York irgendwie, kann das jemand bei Google eingeben, und er landet direkt auf dieser Webseite. Also das ist von dem schon jetzt eine Geschichte eigentlich. Und aber das von vorhin noch, die Frage, eben aus reicher Familie bin ich sicher nicht. Ich bin wirklich aus bescheidenen Verhältnissen. Meine Familie unterstützt mich aber sehr, also Eltern, mein Bruder, meine Frau, die stehen alle voll hinter diesem Projekt. Meine Kinder, notgedrungenermassen manchmal auch, ja. Und wir wohnen wirklich ganz bescheiden. Das Atelier tut zwar sehr schön repräsentieren, aber ich habe da wirklich auch etwas Würdevolles eben auch wollen haben. Und, wir müssen nicht, darben wegen dem und so, aber das wegen dem Feierabend, ja, das ist wirklich so. Also wenn man in der Schweiz als Jungunternehmer von null aus etwas aufbaut, dann muss man einfach etwas investieren. Und das ist eben auch Zeit. Und, das geht dann eben manchmal am Feierabendbier, vorbei, oder? Und, Das vermisse ich manchmal. Aber die Zeit kommt dann schon noch, wo ich das alles wieder nachhole.
Thomas Scher, alias Cosmic Ball, Homepage urne.ch. Ich wünsche dir ganz viel Glück in Zukunft.
Vielen Dank.
Danke vielmals, dass du gekommen bist. Wir hören noch dein letztes Stück und würde es gerne noch als dein Abschiedswörtchen nehmen. Quando sarà vecchio von Giovanotti.
Mhm.
Warum?
Ja, mit italienischer Leichtigkeit irgendwie das Thema alt werden, thematisieren und zum Ausdruck bringen, finde ich, passt zu urne.ch.
Das war Orbit auf Radio Lora mit musikalischen Porträts am Mikrofon Francisco Engelhardt. Noch schönes Wochenende. Danke vielmals, Thomas Scher.
Vielen Dank auch. Merci vielmals.
Quando sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto, lo avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni.
Molti che conosco saranno morti, sepolti sotto metri di irriconoscenza. Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza chi mi regalò qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera. Quando sarò vecchio di quelli che nessuno vuole avere intorno, perché ha visto tutto e ha fatto tutto e non sopporta quelli che ora è il loro turno. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo che separa lo studio dall'esame. Spero di esser sazio dei miei giorni, eviterà il mio sguardo chi c'ha ancora fame. Nella notte ascolterò disteso la goccia inesorabile di un lavandino che scandisce il tempo come un assassino, come un assassino. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora: con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina, ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte: con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200. E per quelli che io ho fatto apposta, non starò certo lì a offrir risarcimento. Se non sarò in grado quando è ora, mi va di farlo adesso che sono cosciente. Prima che durezza ci separi, ringrazio tutti quanti infinitamente. Quando sarò vecchio, punto e basta, la vita che finisce mostrerà il suo culo. Con la mia pensione di soldato si sarà consumato tutto il mio futuro. Darò del cretino a chi mi pare, dirò che tutti i libri non servono a niente e che mille secoli di storia non valgono un secondo vissuto veramente. Con chi ha combattuto per restare vivo, con chi mi ha aiutato mentre mi arrangiavo, con chi mi ha insegnato qualche cosa che risplende dentro di me. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora: con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina, ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte: